Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Was Diderot und D'Alembert mit ihrer berühmten Enzyklopädie wirklich wollten, das eruiert Philipp Blom in seinem Buch Böse Philosophen. Was der Schriftsteller Matthias Tschokke wirklich denkt über die Kunst und über seine Kollegen, das hat er in einem Brief- und Mailwechsel seinem Lebensfreund Nils mitgeteilt. Jetzt haben die beiden ein Buch daraus gemacht. Lieber Nils heißt es, und damit beginnen wir auch den heutigen Büchermarkt. Der 1954 in Bern geborene Matthias Tschokke ist eigentlich längst ein Berliner Autor. Seit 1980 lebt er als freier Schriftsteller und Filmemacher in Berlin. In Zürich hatte er die Schauspielschule besucht und war nach Engagements in Bochum und Stuttgart in Berlin gelandet. In seiner Schreibwerkstatt im obersten Stockwerk eines alten Fabrikgebäudes im Wedding entstanden 9 Prosabände, angefangen mit dem Roman Max von 1982 bis zu Maurice mit Huhn 2006. 8 Theaterstücke entstanden dort, von denen das erste mit dem schönen Titel »Elefanten können nicht in die Luft springen, weil sie zu dick sind oder wollen sie nicht« 1986 vom legendären Berliner Off-Theater »Theater zum westlichen Stadthirschen« uraufgeführt wurde, sowie 3 Filmdrehbücher. Für »Edwiges Kimmit« erhielt er 1985 den Preis der deutschen Filmkritik. Matthias Tschokke hat sich seit jeher nicht um Gattungen geschert und die Grenzen literarischer Genres lustvoll übertreten. Auch sein neues Buch »Lieber Nils« ist weit mehr als eine einfache Aneinanderreihung von Mails. Cornelia Staudacher hat das Buch gelesen und mit dem Autor Matthias Tschokke darüber gesprochen.
In seiner Schreibwerkstatt im wilden Weddinger Norden ist Matthias Tschokke zu einem Meister des poetischen Erzählens geworden. Die prosaischen und theatralischen Exkursionen, die hier entstanden, handeln von hypersensiblen, melancholisch vor sich hinbrütenden, an sich und der Welt zweifelnden und doch von hochfahrenden Erwartungen träumenden Existenzen. Sie scheinen nicht ganz von dieser Welt zu sein. Sie leiden nicht nur unter der Trivialität des Alltags, sondern auch an ihren eigenen Unzulänglichkeiten und emotionalen Überhitzungen. Wie der Dichter selbst, der, wie wir jetzt wissen, seit 30 Jahren einen regen Briefwechsel mit einem Schriftstellerkollegen führt. Nils Höpfner ist 10 Jahre älter als Matthias Tschokke, lebt in Köln, hat selbst Prosa, Theaterstücke und Kritiken geschrieben und gibt, wenn man ihn heute fragt, als Berufsbezeichnung Freund an. Über 3000 Briefe und Faxe und tausende von Mails zeugen mittlerweile von der Lebensfreundschaft dieser beiden exzessiven Kommunikatoren, wie Höpfner sie in seinem kurzen Vorwort nennt.
Dieser Nils hatte irgendwann so nach 10 Jahren oder so gesagt, dass er alles aufbewahrt, ganz akribisch und so wie ein Archivar, also germanistisch korrekt. Und ich habe gedacht, er ist verrückt, das ist nicht interessant, wenn einer so viel Briefe schreibt. Und er hat dafür nicht nachgelassen. Ich habe immer freier ihm geschrieben, weil ich wusste, das ist quasi inflationär, das kann nie was werden. Und dann hat er aber auch eben diese Mails offenbar immer gesammelt. Und irgendwann hatte er offenbar das Gefühl, ich sei irgendwie ganz am Ende und hat sich in einer titanischen, wirklich also ungeheuren Anstrengung zusammengerissen und alles hintereinander gehängt, diese ganzen Mails. Und dann hat er mir das irgendwann eine ungeheure Menge an diesen Mails zurückgeschickt und gesagt, das bist du, das ist dein Werk, schau es dir mal an. Das waren 1600 Seiten ungefähr.
Der vorliegende Band enthält ausschließlich Tschokkes Mails aus den Jahren 2002 bis 2009. Mal längere, mal kürzere, pointierte Beschreibungen seiner Erlebnisse, Gedanken und Befindlichkeiten. Nils Höpfner, Urheber auch der ebenso interessant gestalteten wie informationsreichen Website »Ein sanfter Rebell«, fungiert dabei als imaginärer Briefpartner, der die Korrespondenz im permanenten Fluss hält, indem er ermuntert, widerspricht, provoziert, Denkanstöße gibt.
Ich habe es wunderbar, muss aber eben auch dazu sagen, dass natürlich das auch von meiner Seite eine genauso eine Arbeit ist wie von seiner Seite. Das ist sehr viel Zeit, was das uns kostet natürlich. Wir schreiben uns fast jeden Tag und das hat was fast Besessenes, also man ist da sehr nah aneinander dran. Er schreibt auf seine Art natürlich sehr diszipliniert. Also eins der wichtigsten Punkte ist ja, dass eben eine Antwort kommt, die eigentlich wieder etwas erfordert. Aber ich habe natürlich das Gefühl, dass der ja auch steuert. Der schickt mir dann zum Beispiel ein Buch, was ich überhaupt nie lesen wollte, weil er findet, lies das mal, oder weil er irgendwie kichernd in Köln sitzt und denkt, jetzt regt er sich dann wieder auf oder irgendwie so, also, oder schickt mich in einen Film oder so. Und hat dadurch natürlich einen unheimlichen Einfluss darauf, was als nächstes kommt. Oder er hat eine Überzeugung, die er mir versucht zu vermitteln, politisch oder so, wo ich mich furchtbar aufrege. Und dadurch reagiere ich jetzt?
In die Zeit der Korrespondenz fällt das Erscheinen des Romans Maurice mit Huhn, dessen stockende Rezeption dem Autor immer wieder Anlass zur Klage gibt. Die Leitung eines Schreibkurses an der Berliner UdK wird für den geplagten Dichter zu einem aberwitzig selbstkasteienden Unterfangen und auch die Zeit als Stipendiat in Budapest ist kein reines Vergnügen. Und was geht ihm nicht alles durch den Kopf? Der Konsumterror, Zitat, mitten auf der Bahnhofstraße in Zürich im Vorweihnachtsgetümmel droht er einen manchmal zu packen, der Irrsinn. Oder die erdrückende Informationsflut. Ich muss sofort eine Viertelstunde klassisch morgen lesen, um wieder zur Vernunft zu kommen. Als Theaterliebhaber beklagt er den Verfall der öffentlichen Theater. Ich schmelze hin im Theater, aber nur in diesem Tingeltangeling, nicht im Beamtentheater. Und mit großem Ärger beobachtet er die unaufhaltsame Verflachung der Literatur durch ihre wachsende Abhängigkeit vom Markt und die Korrumpierbarkeit mancher Kollegen. Zitat, wahrscheinlich fällt es leicht, sich zu ändern. Für Geld wird man gütig.
Es ist mir wichtig, also das ist ja ganz klar, ich bin ja drin. Und insofern muss das vorkommen in diesem Buch. Es gab früher mal die Künstlerromane und das lasen wir gern. Ich las gern Anton Reiser oder so oder Grüner Heinrich, der Künstler werden will und der dann das nicht ankommt. Und jetzt habe ich im Grunde genommen das Gleiche getan, indem ich am offenen Herzen quasi experimentiere. Also ich sitze nicht mehr außen vor, sondern ich lasse die Versuche an mir selbst stattfinden und beobachte, was da passiert. Die Verwilderung ist, glaube ich, aus der Romantik ein Begriff, den habe ich mal irgendwo gelesen und habe den auf mich angewendet, weil ich ihn brauchbar finde und weil ich glaube, dass wir momentan eine ganz wahnsinnig geschliffene Art des Erzählens pflegen und meinen, das sei jetzt toll, jetzt sind wir so gut wie die anderen, wir können es jetzt endlich. Und ich finde, das ist gar nicht unbedingt das Ziel von Literatur, dass wir es jetzt auch können, sondern wir müssen das wieder aufbrechen. Wir sollten wieder etwas mehr verwildern im Erzählen.
Das Buch ist ein kongeniales Beispiel für eine solch temporäre literarische Verwilderung, sowohl formal als auch in seinen wechselnden Stimmungen. Wut, Zorn und Spott wechseln mit überschwänglicher Begeisterung, Jubel oder einem stillen Glücksempfinden, zum Beispiel, wenn sich der Dichter auf dem Marktplatz von Imperia vor einem duftenden Espresso imaginiert. Er schimpft und schwärmt, grummelt und jubelt, liebt und hasst, verurteilt und lobt mit gleicher Emphase.
Es hat eine Tendenz zum Superlativischen, also ich bin immer völlig begeistert, ich bin wahnsinnig baff und würde das vielleicht, wenn ich es ganz übersetzen würde in eine Literatur, anfangen noch zu kappen, die Spitzen. Diesen Rohzustand habe ich versucht zu erhalten. Und das hat ja auch mit deinem literarischen Anspruch zu tun, dass man, wenn man eine Form ausprobiert, dann muss man die ja auch bis ans Ende ausprobieren. Ich kann da nicht irgendwo aufhören und sagen, nee, jetzt das mache ich jetzt, das lasse ich mal weg, das ist ein bisschen zu viel.
Da werden Richard Wagner, Einar Schlef, Reinhard Götz in einem Aufwasch als Luftblasen bezeichnet, Judith Herrmann des Abschreibens geziehen, Peter Stamm als argloser Stimmenimitator gescholten und das Heranwachsen einer ganzen Generation von Nachahmern beklagt. Freud wird als Einfallspinsel und Langweiler gebrandmarkt, Bodo Strauß als Poseur und Raoul Schrott als Streber abgekanzelt. Auch die Kritiker bekommen ihr Fett ab, wenn gefragt wird, können Sie leichter lieben, was Sie schon kennen? Beruht die Ostermeier-Begeisterung auf Wiedersehensfreude? Jasmina Resers Erfolgsstück »Dreimal Leben« sei brave Konfektion und die zeitgenössischen Theaterautoren entpuppten sich als Installateure und Eventmonteure.
Die großen Namen, da habe ich kein Problem, da mache ich mich ja höchstens lächerlich. Da sagen die Leute, der hat keine Ahnung, der soll sie erst mal lesen. Problematischer finde ich es bei Kollegen, die noch leben und die ja auch nicht jetzt unantastbar weit oben schon sind, sondern die mit mir mühsam sich durchs Leben schlagen und dann kriegen sie noch eins von mir ans Schienbein. Das finde ich eigentlich schade. Unter anderem finde ich es aber auch lustig, wenn man lachen könnte. Ich weiß nicht, ob ich lachen könnte, wenn man von mir sagt, ich bin ein Depp. Ich kann es auch, wenn ich finde, ja, wenn der das sagt, ist mir das egal. Also das kommt ja auch noch dazu, dass es sicher Leute sind, die dann finden, naja, der Jockey ist selber ein Depp.
So wenig zimperlich er im Austeilen ist, so wenig schont sich der Dichter selbst. In seinen Rückzugstendenzen und Selbstzweifeln fühlt er sich Melvilles Bartleby verwandt, dessen Satz »I would prefer not to«, salopp übersetzt »lieber nicht«, er nur allzu gut versteht. Dem Lamento aber gibt sich der Dichter nicht hin. Vielmehr unterminiert er die melancholische Grundstimmung, raffiniert durch witzig, maliziöse, ironisch augenzwinkernde Abschweifungen. Bitterkeit kommt nicht auf, Neid gelegentlich, den er sich dann nicht scheut, offen einzugestehen. Wie seine Protagonisten ist Matthias Tschocke ein Romantiker, der an das Gute, Wahre, Schöne nur allzu gern glauben möchte, aber um die menschlichen Schwächen und alltäglichen Malaisen nur allzu gut weiß. Ja, er ist wahrhaftig einer von ihnen, und Nils hat die Rolle des Initiators übernommen, die sonst dem Dichter zukommt. Wie die Figuren in Tschockes Romanen mit dem Autor kokettieren, indem sie ihn in ein Zwiegespräch verwickeln, so betätigt sich nun Nils als imaginärer Moderator der Selbst- und Welterkundungen des hellwach beobachtenden und seine Beobachtungen und Empfindungen gewitzt reflektierenden Dichters. Die Fantasiestücke in tschockischer Manier sind in ihrer subversiv-anarchischen Leichtigkeit, ihrer entwaffnenden Integrität und ihrer suggestiven Kraft geeignet, auf äußerst vergnügliche Weise den Blick und das Bewusstsein des kulturell interessierten Lesers zu schärfen.
Meint Cornelia Staudacher, sie stellte Matthias Tschockes Buch »Lieber Nils« vor, erschienen im Wallstein Verlag Göttingen, 761 Seiten, 29,90 €.